Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Diagnose Comics, einem weiteren Podcast des noch nicht gecancelten Thorsten.
Ja, ich versuch's zu vermeiden.
Und meiner Wenigkeit Björn. Wir knüpfen an unsere Diagnose Folge 5 von vor knapp 10 Monaten, unsere Weihnachtsfolge. Wir beschäftigen uns mit dem Lobo Paramilitary Christmas Special. Und DC hat es für nötig befunden, uns ein neues Lobo-Special zu kredenzen, nämlich das Lobo-Cancellation-Special. Du hattest damals gesagt, du möchtest eigentlich kein Lobo lesen, wenn nicht Keith Giffen, Alan Grant und wahrscheinlich auch Simon Bisley dabei sind.
Ja genau, Giffen oder Grant und oder Grant und am liebsten Bisley, ja.
Genau, und jetzt haben wir Kyle Starks und Kyle Hotz. Was ist passiert?
Was ist passiert? Also zum einen halte ich Kyle Starks für einen interessanten Autoren, der viele unterschiedliche Dinge macht. Du wirst sicher gleich aufzählen, welche. Und ich bin großer Fan von Kyle Hotz, ein sehr unterbewerteter Zeichner, den ich mir auch gut an Lobo vorstellen konnte. Und dann habe ich gedacht, weil wir ja auch immer ein bisschen auf der Suche sind nach adäquaten Heften für unsere Schnelldiagnose, warum nicht? Mhm. Weil es auch ein One-Shot ist. So viel kann man ja schon mal sagen. Es ist ein One-Shot, da erscheint nur dieses eine Heft und damit ist die Story auch durch.
Jetzt verlangst du von mir zu sagen, was Kyle Starks alles Tolles gemacht hat.
Ja, wollen wir das zuerst? Genau, mach das mal. Oder du hast es doch bestimmt recherchiert.
Ich komme auf Rick and Morty, hat aber Onipress viel gemacht. Und bei DC Peacemaker Tries Hard. Und das sind auch ziemlich genau die Dinge, die er auf seiner eigenen Webseite herausstellt. Und der Rest ist eher so Geplänkel. Hast du da noch was anderes?
Ja, der hat zum Beispiel Hate Displays gemacht, Old Head. Das sind alles so Indie-Titel, die dann zum Teil im Self-Publishing oder auch bei Image erschienen sind. Sex Castle, Rock Candy Mountain, das sind mehr so, ja, ich will nicht sagen Funny Comics, aber schon so ein bisschen, ja, nicht das typische Superhelden- oder Genre-Zeug.
Na gut, aber Funny passt ja im Prinzip zu Rick and Morty und wahrscheinlich auch zu Peacemaker Tries Hard, das habe ich nicht gelesen, aber man kennt ja die Fernsehserie vielleicht zu Peacemaker, das geht ja auch mehr so in den Funny-Bereich. Brutal, aber lustig irgendwie. Was ja dann auch zu Lobo schon wieder passt.
Genau, er hat Where Monsters Lie gemacht bei Dark Horse. Schon so ein, ja, vielleicht eher so ein Geheimtipp, sage ich jetzt einfach mal.
Und das trifft ja im Prinzip auch so ein bisschen auf Kyle Hotz zu.
Ja, leider bei Kyle Hotz.
Ja, er hat alles und nichts gemacht, ganz viele Cover. Und ansonsten an längeren Dingen habe ich jetzt nur einen Evil Ernie und Criminal Macabre mit Steve Niles gesehen. The Agency hat aber Topcow mit Paul Jenkins gemacht 2001 und mit Eric Powell für Dark Horse 3 Miniserien Billy the Kid's Old Timey Oddities. Habe ich noch nie was von gehört.
Nee, das ist zum Beispiel super. Also das ist mein Kyle Hotz-Ding. Du sagst für Dark Horse, das ist eigentlich für Eric Powell, für seinen Albatross Funny Books Ding.
Und dann bei Dark Horse gepublished, ja.
Ja, das damals bei Dark Horse rausgekommen ist. Aber im Prinzip ist das ein Eric Powell IP, wenn du so willst. Und die hat er gezeichnet. Das ist super. Das ist so ein, auch so ein Western, so ein Horror-Western-Monster-Ding halt so. Hm. Und man sieht halt super viele Commissions von ihm und Pin-Ups und sowas. Ja, ich mag den total. Wobei ich sagen muss, früher mochte ich ihn nicht. Ganz am Anfang, da war mir das schon fast zu weird, also vor Jahren, habe ich das erst mal gesehen und habe gedacht, das ist aber krass und übertrieben und schräg. Aber dann hat er sich in mein Herz gezeichnet.
Auch das passt ja eigentlich super für Lobo.
Genau, deswegen habe ich auch gedacht, oh, wenn Kyle Hotz mal was macht, dann können wir da doch gerne mal reingucken. Selbst wenn es Lobo ist, ohne Giffen und ohne Grant.
Ja. Du hast dich bereit erklärt, zu sagen, worum es geht.
Genau, es ist ja auch ziemlich, wenn es einfach zusammenzufassen ist, dann mache ich das gerne. Und zwar ist Lobo auf einem Planeten gestrandet und nervt da die verbliebenen Bewohner, also Verbliebenen, weil das sind die einzigen, die er nicht getötet hat. Denen geht er auf den Sack und er kommt von diesem Planeten nicht weg, bis andere Außerirdische auftauchen, die ihm einen Auftrag andingen, er soll doch bitte eine Prinzessin befreien. Und vorher muss er noch ein paar Besorgungen machen, weil er sein Zeug verloren hat, als er auf dem Planeten gecrashed ist und dann macht er sich an den Auftrag. Und dann passieren Lobo-Dinge, die da sind, gewalttätig, blutig und brutal.
Mord und Totschlag.
Mord und Totschlag, ja.
Da würde ich ja schon einsetzen. Mhm. Lobo getreu nimmt er natürlich den Auftrag, diese Prinzessin zu retten, nicht an, weil er eine Prinzessin retten möchte, sondern eigentlich, weil er auf diesem Planeten schon sehr lange festsaß. Und weil er schon so lange festsaß, für tot gehalten wurde und deswegen auch nicht mehr der gefährlichste Mann des Universums ist.
Genau.
Und der Mensch, der diese Prinzessin gekidnappt hat, wird halt als der gefälligste Mensch oder Mann des Universums betitelt und Lobo will sich natürlich seinen Titel zurückholen und das ist eigentlich so seine Motivation.
Genau. Und ja, ich bin so ein bisschen indifferent zu diesem Heft, muss ich sagen. Es ist eine typische Lobo-Story. Also auch wenn sie nicht von Grant/Giffen ist, trifft es den Lobo-Ton schon ziemlich gut.
Ja.
Aber man muss, glaube ich, schon Lobo-Fan sein, wenn man das jetzt auch noch gebraucht hat.
Das ist aber eigentlich bei vielen Lobo-Stories der Fall.
Das ist eigentlich bei Lobo immer so, ja. Genau. Und ich habe eigentlich genug mit den ersten zwei Miniserien und mit diesem Christmas-Special. Und ich mag auch noch Lobo Unbound, was Alex Hawley gezeichnet hat. Ja, aber es kam ja auch schon, glaube ich, lange nichts mehr von Lobo. Und wenn man jetzt wirklich mal Bock auf Lobo hat, kann man das gut lesen. Dann hat man eine Lobo-Story, die ist, wie man das erwartet von einer Lobo-Story. Vielleicht etwas nach hinten raus zu passend. Also, wenn man jetzt zum Beispiel mit dem Extremstfall, dem Christmas-Special, vergleicht, das ja nur total wild ist und total bescheuert und auf keiner Ebene Sinn ergibt, gibt sich Starks hier schon Mühe, dem Ganzen so einen Sinn zu geben. Also die Story so ein bisschen rund zu machen, so mit was anzufangen und dann nach hinten raus zu sagen, ach siehste, darum ging's. Ohne jetzt zu spoilern, weißt du, was ich meine?
Ja, diese Holzhammer-Geschichte, wo man am Anfang ganz dringend noch Dinge erklären muss, damit das am Ende dann mit der letzten Wendung dann passt.
Genau, das ist vielleicht sogar zu viel. Also klar, das ist handwerklich angebrachtes Storytelling, zumindest, dass man so einen Rahmen hat für das, was zwischen diesen beiden Punkten passiert, nämlich Gewalt und Eingeweide und Brutalität und Blut und zerrissene Leute. Aber es hätte es halt nicht gebraucht, aus meiner Sicht. Also ich hätte auch ohne gekonnt. Für mich hätte es noch ein bisschen beknackter sein können, noch ein bisschen mehr drüber. Ich will nicht sagen, es ist brav, weil es halt nicht wirklich brav ist, aber vielleicht ist es dann doch das, was so zum Beispiel Giffen der ganzen Sache gegeben hätte, das noch ein bisschen beknackter zu machen, ein bisschen anarchischer vielleicht und ein bisschen weniger normales Story-Konstrukt.
Ja, mir hat auch die erste Hälfte besser gefallen. Also zunächst auf dem Planeten und dann zu der Stelle, wo er sein Equipment wieder an sich nimmt. Und alles, was darüber hinausgeht, zum Finale hin dann, ist, wie du schon sagst, sehr, ja, ich würde fast sagen langweilig. Da wird dann nur noch runtergespult. Da gibt es dann keine große Überraschung mehr, keine großen Gags mehr, wie das
stimmt.
Vorher noch der Fall ist. Also in diesem Comic gibt es die wahrscheinlich für mich interessanteste Art und Weise, einer Gedankenkontrolle zu entgehen. Ja. Alleine dafür lohnt es sich eigentlich schon fast, das Ding mal zu lesen.
Ja. Also ich sag mal, der mittlere Teil ist definitiv der beste Teil. Ich habe mich tatsächlich am Anfang ein bisschen mehr gelangweilt, weil das relativ lange ist auf dem Planeten und sehr lange auf diesem gleichen Gag rumreitet, dass er die Typen da nervt. Da sind zwar super Sprüche drin, also die Dialoge sind echt gut so. Aber es ist halt, ich habe halt das gelesen. Ich meine, es sind ja, wie viele Seiten sind es? 48? Sind es überhaupt so viele?
40, 44, irgendwie sowas.
Ja. Ich habe halt die ersten paar Seiten gelesen und habe gedacht, so, jetzt kann es aber mal losgehen. Weil es ist ja unweigerlich, dass es losgeht irgendwie noch. Ne? So, und das war mir dann ein bisschen zu lang und auch so ein bisschen, es geht so ein bisschen in Lobos Backstory, was ich jetzt auch nicht irgendwie, was ist, was ich bei Lobo erwarte. Jetzt mögen vielleicht die Leute, die Ongoing gelesen haben, sagen, ja, nee, das ist auch typisch Lobo, da habe ich jetzt nicht so viel von gelesen. Aber ja, mir war das, wie gesagt, das Story-Konstrukt ein bisschen zu gewöhnlich. Eigentlich, ich hätte es ein bisschen mehr drüber gehabt. Aber es hilft natürlich, dass es großartig aussieht. Also es sieht absolut fantastisch aus.
Es sieht eigentlich schon fast so gut aus. Genau. Wenn man jetzt so die Original-Lobo-Serien kennt von Simon Bisley, die sich ja dadurch auszeichnen, dass man, ich sag mal, detaillierte Vordergrundcharaktere hat und alles andere im Hintergrund eher so skizzenhaft abläuft. Und durch diese Art der Darstellung auch die ganze Brutalität, die ganze Gewalt einen ganz anderen Stellenwert bekommt, weil es halt noch weiter herausgehoben wird, hast du jetzt hier durchweg, durch detaillierte Hintergründe, Vordergründe und das ganze Blut, die ganze Gewalt, alle Eingeweide gehen so ein bisschen unter in der Darstellung.
Ja, es ist tatsächlich eher so ein amerikanisches Comic, während diese anderen Lobo-Comics, auch wenn sie bei DC erschienen sind, eher so was Britisches haben.
Ja.
Ne, so dieses britische Anarcho-Ding und das ist halt schon ein Superhelden-Comic. Und das sieht auch aus wie ein Superhelden-Comic. Es liest sich wie ein Superhelden-Comic. Es ist zwar ein Lobo-Comic, also das heißt, es könnte kein Superman- oder Batman-Comic sein. Aber es sieht dementsprechend auch aus wie ein Superhelden-Comic. Aber es sieht halt richtig gut aus. Also es sieht wirklich richtig, das kann man nicht anders sagen. Also das ist jetzt dieses 5 Euro ins Phrasenschwein meckern auf hohem Niveau. Das ist nicht kaputt. Ich würde sagen, es sieht nicht kaputt genug aus. Auch wieder gerade verglichen mit dem Paramilitary Christmas Special, was ja nun wirklich total krude aussieht in Teilen. Und das auch wirklich gut passt zu Lobo. Sieht das nicht kaputt genug aus? Es sieht einfach, ist schon fast zu schön. Ich will nicht sagen zu brav, aber es ist zu schön. Aber Hotz trifft den Ton halt auch eigentlich total gut. Also es gibt da, Lobo steht da rum und die Posen und wie der steht. Das ist, wie Bisley das machen würde, aber nicht kopiert von Bisley, sondern genau in seinem Stil. Aber er hat diesen Charakter sowas von drauf. Und die Colo ist auch fantastisch.
Da würde ich jetzt nochmal drauf eingehen. Das ist nämlich, also zum einen ist das Ganze recht dunkel gehalten. Also du hast sehr tiefe Schatten in dem ganzen Artwork.
Ja.
Und die Colo konzentriert sich im Prinzip auf zwei Farbtöne. Das ist so ein Blau-Lila und so ein Knallorange mit so ein bisschen Gelb drin. Du hast vereinzelt mal so ein bisschen Rot oder so, aber es ist sehr viel Blau und sehr viel Orange drin. Und auch da habe ich mich so ein bisschen an Bisley und die Farbgebung in den alten Heften erinnert gefühlt, wo es ja alles sehr flach koloriert ist. Aber auch da so komplett krass grelle Hintergründe als Farben irgendwie verwendet werden. Also selbst das passt.
Ja, also man kann sagen, da hat man sich wirklich Gedanken gemacht. Da hat man jetzt nicht einfach irgendwie, also sowohl die beiden Kyles als auch Brown in der Colo, Brown heißt der, ne?
Genau, Dan Brown.
Haben sich da alle Gedanken gemacht und haben gesagt, komm, wir machen echt ein cooles Lobo-Comic. Und es ist halt auch ein cooles Lobo-Comic. Die Frage, die halt jeder für sich selber entscheiden muss, ist, braucht man das noch?
Ja. Die Antwort ist, wenn du Lobo magst, dann ja. Wenn dir Lobo egal ist, wirst du das wahrscheinlich auch nicht brauchen. Weil wenn du deine Liebe zu Lobo findest, dann ist das wahrscheinlich nicht damit, weil das noch zu normal ist.
Genau, richtig. Aber wenn du Lobo generell magst, und es ist ja jetzt nicht so, als wäre man die letzten Jahre mit Lobo-Comics zugeschissen worden, irgendwie zwei Ongoings oder so, von daher kann man das auch echt mal mitnehmen. Es macht Spaß und fertig.
Bleibt noch eine abschließende Frage, warum heißt das Ding Cancellation Special?
Och, weil die ja immer so diese Benamsung haben irgendwie.
Sowohl bei Christmas Special als auch bei Convention Special hat der Titel ja doch tatsächlich was mit der Story zu tun. Aber hier wird ja nichts gecancelt.
Ja, vielleicht ist er gecancelt, weil er da alleine auf dem Planeten sitzt. Habe ich mich auch gefragt. Ich glaube, es ist so ein Schlagwort. Wenigstens ist es nicht das Woke Special.
So schaut's aus. Und damit sind wir durch und auch in der Zeit. Wir danken wie immer fürs Zuhören. Und ihr hört uns wieder in der nächsten Woche, wenn ihr möchtet, mit unserem Wildstorm Special zu Team 7.
Tschüss.
Macht's gut. Ciao.